An dieser Melodie können wir erkennen, es könnte etwas mit Sarah Wagenknecht zu tun haben.
Ich bin Mitglied des BSW und ich unterstütze Frau Dr. Wagenknecht.
Zwei Texte, die scheinbar nicht zusammenpassen, möchte ich heute zusammenführen. Einen Aufsatz von Patrick Barb von Sanktionen zu Kriegsrecht und Ausnahmezustand und eine filmgeschichtliche Darbietung der Tageszeitung Junge Welt zum 50. Todestag des Filmregisseurs Fritz Lang.
Hallo, hier ist Patrick Barb. Und ich grüße die Hörer der kleinen Audiodatei.
Sehr vereinfacht kann man Fritz Lang als den Steven Spielberg der 20er Jahre bezeichnen. Er drehte Monumentalfilme und brachte dem deutschen Film Weltruf. In den 20ern an seiner Seite Ehefrau und Autorin Thea von Harbou. Lang war vorher bereits verheiratet. Es gab Spekulationen, er hätte seine Frau umgebracht. Auch Selbstmord war im Raum. Ein Schuss war im Spiel. Geklärt wurde der Fall nie. Politisch wurde Lang als liberal eingeordnet. Harbou gilt als Nationalsozialistin. Bekannt wurden sie mit den ersten zwei Mabuse-Filmen, die Nibelungen und dann 1927 Metropolis. Die Junge Welt arbeitet heraus, von Lang als Kapitalismuskritik angelegt, enthält der Film Elemente faschistischer Ideologie. Die Volksgemeinschaft wird am gemeinsamen Feindbild versöhnt, dem Erfinder Rotwang als Jude gezeichnet. Kapital und Arbeit reichen sich im Finale die Hände. Und so gelange ich zur aktuellen Kritik von Patrick Barth.
Von Sanktionen zu Kriegsrecht und Ausnahmezustand. Extralegale politische Verfolgung und der Krieg des Westens gegen Russland.
Und nun das Dossier!
In Lang Harbou sehe ich schon eine Art Parallele. Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, Kritik am Kapitalismus. Aber man kann streiten, ist diese links, ist diese rechts? Haben wir das nicht heute auch wieder?
Sanktionen sind ein Herrschaftsinstrument zur Durchsetzung von wirtschaftlichen Interessen, politischer Macht und kultureller Hegemonie. Sie können internationale Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen, das Strafrecht, den Arbeitsmarkt oder alltägliche Regelverstöße betreffen. Heute dienen sie aber gerade nicht dazu, demokratische Werte durchzusetzen und Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Vielmehr stellen sie eine Waffe zur Sicherung der neoimperialistischen Herrschaft des Westens und seiner Führungsmacht USA dar. Sie dienen nicht nur dazu, jenseits direkter militärischer Gewalt die Unterwerfung von Staaten zu erzwingen, sondern auch dazu, innenpolitische Opposition mit extralegalen Willkürmaßnahmen auszuschalten und durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam in der Gesamtbevölkerung zu erzwingen. Dies will ich an vier Beispielen erläutern. Erstens, die Maßnahmen gegen den deutschen Journalisten Hüseyin Dogru als Beispiel für den Übergang zur antidemokratischen Herrschaft. Zweitens, die Sanktionen gegen den Schweizer Colonel AD Jacques Beau als Beispiel für den supranationalen Charakter der Sanktionen. Drittens, das Beispiel der Kubanerin Anna Perez, wie sich Sanktionen als imperiales neokoloniales Unterdrückungsinstrument auf einen Menschen auswirken. Und viertens, der Magnitsky Act als Waffe zur Destabilisierung Russlands im Kampf um die Sicherung der US-Hegemonie.
Ich möchte mich in diesem Dossier auf einen Punkt beschränken, den letzten, lege aber an, das Original von Patrick Barb zu hören, zu studieren. Die anderen Personen sind ebenso spannend, würden aber mir erfordern tiefgründige Analysen, auch bezogen auf die Anschuldigungen, auf die Texte. Das vermag ich hier nicht zu leisten, drum möchte ich mich auf die Fazit beschränken.
Ich werde dabei zeigen, dass Sanktionen ein Herrschaftsinstrument sind, das von den USA eingesetzt und von ihren europäischen Vasallen eigenständig umgesetzt wird. Dies dokumentiert in besonderer Weise die Unterwerfung unter die Führungsmacht um den Preis der Zerstörung der eigenen Wirtschaft, der Demokratie und des Rechtsstaats. Ziel ist es, die Vasallen stärker auszubeuten und den Krieg gegen Russland zu verstetigen.
Die Sache der Führung werden wir im mittleren Werk Langs fündig. Zum einen in wohl seinem bekanntesten Film M 1931. Ein Kindermörder wird gejagt, Schwerverbrecher beteiligen sich, später dem Faschismus zuzuordnende massenpsychologische Mechanismen. Bei der Täterjagd werden sichtbar, reflektieren gesellschaftliche Verhältnisse. Die Wucht des Gustav Gründgens möchte ich hervorheben.
Eine ganz große Bundestagskoalition stützt die antidemokratischen und illegalen Sanktionen. Nur die AfD-Abgeordneten stimmten gegen die Umsetzung in nationales Recht. Das tätige Handeln von CDU, CSU und SPD, die Enthaltung von B90 Grüne und Linke zeigt, dass die antidemokratischen Kräfte nicht bei der AfD sitzen, sondern im herrschenden Parteienkartell. Dies dokumentiert einen neuen Extremismus der Mitte, eine Involution der parlamentarischen Demokratie in eine neue Form autoritärer Herrschaft, während AfD und BSW der Entkernung des Parlamentarismus entgegentreten. Dies zeigt die Transformation der Demokratie in eine neue, antidemokratische und autokratische Herrschaftsform. Das herrschende Parteienkartell bemüht sich also um die Einführung einer Diktatur auf Samtpfoten. Es handelt sich um einen Staatsstreich in Permanenz. Bei dieser Machtergreifung des herrschenden Parteienkartells und der Umwandlung der parlamentarischen Demokratie in einen Einschüchterungsstaat helfen mehr als 330 staatlich finanzierte Nichtregierungsorganisationen, die dabei mitwirken, sogenannte Desinformationsakteure öffentlich zu diffamieren. Sie sind die Transmissionsriemen autoritärer Herrschaft, denn sie bewirken einen Strukturwandel der Öffentlichkeit in eine Zensur- und Denunziationsöffentlichkeit und damit die Zerschlagung des demokratischen Debattenraums. Zusammen mit den extralegalen Sanktionen dienen sie der Erzeugung von Angst, um vorauseilenden Gehorsam in der Bevölkerung zu erzwingen und demokratische Verfahren zu entkernen.
Im besagten Fritz-Lang-Film M bekommt der Kindermörder Peter Lorre mit Kreide ein M auf den Mantel gezeichnet. Dieses fand in den 90er Jahren Einklang in die Popkultur, wurde von MTV für einen Jingle benutzt. Heute fast vergessen.
Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung erklärt, dass sie an geheime NATO-Ziele gebunden sei. Recherchen ergeben, dass die Regierungen der NATO-Staaten alle gesellschaftlichen Organisationen und Kräfte als Transmissionsriemen nutzen, um Personen, die am Friedensgebot des Grundgesetzes in Deutschland orientiert sind, mit Repressalien zu überziehen. Die EU präsentiert sich damit als supranationaler, rechtsfreier und antidemokratischer Raum. Sie verhängt Maßnahmen zur Umgehung der Rechtsstaatlichkeit in Absprache mit der NATO. Damit sind die extralegalen Sanktionen Teil des Kriegsrechts. Sie greifen der vollständigen Verhängung des Kriegsrechts vor, sollen die Existenz von politischen Dissidenten vernichten, bei der Bevölkerung der EU durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam erzwingen. Sie sollen damit nicht nur Kriegstüchtigkeit gegen Russland, sondern die Verhängung des Ausnahmezustands vorbereiten.
In den letzten Zusammenfassungen von Patrick Barb hörten wir zweimal den Begriff Transmissionsriemen.
Sanktionen sind restriktive außenpolitische Instrumente, die häufig auf weitreichende wirtschaftliche Transaktionen angewendet werden, mit dem Ziel, durch Strafmaßnahmen eine Verhaltensänderung zu erzwingen.
Auch wenn es nicht meiner Erwartungshaltung entsprochen hätte, wäre an dieser Stelle angemessen gewesen, daran zu erinnern, dass auch die DDR, nicht zuletzt durch die BRD, durch Sanktionen belegt war. Nicht alles durfte eingeführt werden, schwächte so die Wirtschaft.
Der Global Sanctions Database zufolge haben die Häufigkeit und die Dauer von Sanktionen seit 1950 stetig zugenommen, während ihre Erfolgsquote bei der Erreichung des erklärten Ziels weiterhin bei etwa 30% liegt. Alle Wirtschaftssanktionen wirken als Sanktionen gegen die menschliche Gesundheit.
Babs Beispiel Magnitsky Act möchte ich ungekürzt bringen. Zuvor zurück zu Fritz Lang. Das Testament des Dr. Mabuse, damit eckte er 1933 an. Goebbels war anfänglich begeistert.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Die junge Welt arbeitet heraus. Der Film zeigt eine entschlossene Gruppe von Männern, die, wenn sie es nur ernstlich will, imstande ist, jeden Staat aus den Angeln zu heben. Ob gewollt oder nicht, beschreibt es die Herrschaftstechnik der Nazis. Aus Goebbels Tagebüchern kann man lesen, gelesen, die Leute permanent unter Stress zu setzen, war ein Modell. Soll nicht zum Nachdenken kommen, in den Modus bloßen Reagierens gepresst werden. Wohl hat das Goebbels in dem Mabuse-Film wiedererkannt. Mabuse erklärt, die Menschen müssen in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen. Wenn das Chaos zum obersten Gesetz erhoben, dann ist die Stunde der Herrschaft des Verbrechens da.
Beispiel 4. Magnitsky Act. Propaganda, Lügen und der Sanktionskrieg gegen Russland. Der Filmemacher Andrei Nekrasow erlebte mit seinem Hybrid aus Spielfilm und Dokumentation The Magnitsky Act Behind the Scenes von 2016 einen Albtraum. Massive Kritik der Propagandapresse und politischen Gegenwind. Nekrasows Interesse wurde geweckt durch Medienberichte über den 36-jährigen Anwalt Sergei Magnitsky. Den Meldungen zufolge war Magnitsky von den russischen Behörden verhaftet, gefoltert und getötet worden, weil er einen 230 Millionen US-Dollar schweren Steuerbetrug aufgedeckt hatte. Eine Story, die der amerikanische Hedgefondsmanager William Browder erzählte. Browder stieg zum größten ausländischen Investor in Russland auf. Bis zu seiner Ausweisung 2005 schwoll sein Fonds auf 4 Milliarden US-Dollar an. Nekrasow ist von Browders Geschichte begeistert. Finanziert wird sein Film vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie aus norwegischen und finnischen Quellen. Die Geschichte über Korruption und Staatsterrorismus bekommt aber bei der Recherche Risse. Unstimmigkeiten treten auf, die Nekrasow und seiner Cutterin im Schneideraum ins Grübeln bringen. Mehr und mehr erscheint Magnitsky nicht mehr als der junge, begabte Whistleblower, sondern als profaner Buchhalter in William Browders Finanzimperium. Browder, der sich als Putins Feind Nummer 1 und als Kämpfer für Menschenrechte stilisiert, verheddert sich in Halbwahrheiten und Verschleierungen. Am Ende kommt Nekrasow sogar als Putin-Kritiker zu dem Ergebnis, dass Browder gelogen und seine Story erfunden hat, um seine eigenen illegalen Finanzgeschäfte zu verschleiern. Dass Magnitsky ein Komplize bei der Vertuschung war, dass seiner Verhaftung belegbare Verdachtsmomente zugrunde lagen, dass er im Gefängnis aus gesundheitlichen Gründen und durch ärztliche Fahrlässigkeit starb und nicht gefoltert wurde. Magnitsky war in Wirklichkeit kein Anwalt, sondern ein Buchhalter, ein Wirtschaftsprüfer bei einer Anwaltskanzlei, die Browder seit vielen Jahren in Anspruch genommen hatte. In Magnitskys ursprünglicher handschriftlicher Aussage gegenüber der Polizei wird niemand namentlich beschuldigt, die angeblich fehlenden 230 Millionen Dollar an Steuerzahlungen gestohlen zu haben. Nekrasows endgültiges Urteil lautet, dass Browder kein integrer Geschäftsmann ist, sondern der gewiefte Betreiber eines komplexen Netzwerks von Briefkastenfirmen mit Verbindungen zu russischen Gangstern. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass Magnitsky davon gewusst haben muss. Nekrasow deutet zudem an, dass Browder Magnitskys Tod ausgenutzt habe, um die Aufmerksamkeit von seinen eigenen zwielichtigen Geschäften abzulenken. Browder nutzte russische Strohmänner, um unter anderem an Anteile von Gazprom zu kommen, die zum Schutz wertvoller Unternehmen nicht an Ausländer verkauft werden durften. Als Browder realisierte, dass Nekrasow nicht zum gewünschten Ergebnis kam, bricht er das Interview ab und warnt den Regisseur, er solle besser nicht darauf eingehen. Der Film wurde aus der Vermarktung weitgehend verbannt, nicht durch offene Zensur, sondern durch eine Propagandakampagne und durch juristische Drohungen des Finanzinvestors William Browder und seiner Helfer. Es ging um die Kontrolle der öffentlichen Meinung. Browder schaffte es, den Magnitsky Act durch den Kongress zu boxen. Man muss wissen, dass der Finanzinvestor wegen seiner Deals und seiner Nutzung von Steuerschlupflöchern 1998 die US-Staatsbürgerschaft aufgab und britischer Staatsbürger wurde und dass er nach einer Anklage wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar 2003 Russland verlassen musste. 2005 wurde sein Visum für ungültig erklärt. Die russischen Behörden haben das US-Justizministerium im Juli 2016 über die Vorwürfe gegen Browder umfassend informiert und eine Ermittlungsakte von 1100 Seiten übermittelt. Im August wurden zusätzliche Informationen weitergegeben. Der russische Generalstaatsanwalt erkundigte sich 9-mal über den Fortgang der Ermittlungen in den USA. Die US-Justiz zeigte kein Interesse, den Verstoß gegen ihre eigenen Steuergesetze zu ermitteln. Unterdessen nutzte Browder seine nachweislich falschen Aussagen und seine widerrechtlich erzielten Gewinne, die mit Hilfe von Offshore-Firmen in die USA geschleust worden waren, um seine Lobbyarbeit für den Magnitsky Act zu bezahlen und Wahlkämpfe von Politikern der Demokratischen Partei finanziell zu unterstützen. William Browder wurde nach Angaben russischer Staatsanwälte vom britischen Geheimdienst MI6 während seines gesamten Aufenthalts in Russland als Agent unter dem Decknamen Solomon geführt. Auf Nachfrage dementiert er, ein geheimdienstlicher Mitarbeiter zu sein. Die eilfertige Unterstützung für Browder und seine mögliche geheimdienstliche Einbindung zeigen aber, Browders Aktivitäten waren Teil einer geplanten politischen Kampagne, die von mächtigen Finanzinteressen und Kräften des Deep State vorangetrieben wurde, die von der Ausplünderung Russlands in den 90er Jahren profitierten. Der Fall wurde im Westen eine Art Symbol für kriminelle Machenschaften des russischen Staates und führte in den USA zum Erlass des Magnitsky Act, in dem Sanktionen gegen russische Amtsträger verhängt wurden. Der Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act wurde 2012 als ein überparteiliches Gesetz vom US Congress verabschiedet und vom damaligen Präsidenten Obama unterzeichnet. 2017 folgte The Global Magnitsky Act, mit dem sich die USA selbst ermächtigen, weltweit Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen zu belegen. 2019 folgte eine entsprechende Resolution des Europäischen Parlaments mit einer Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, ähnliche Gesetze wie die USA zu erlassen. Im Ergebnis geht es hier darum, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Sanktionen gegen Russland durchzusetzen oder Lügen als Teil des Wirtschaftskrieges gegen Russland. Dies zeigt wiederum, dass solche Sanktionen reine Willkürmaßnahmen darstellen.
Bab zitiert aus einem Bush Durant Corporation.
Weiter heißt es, dass Waffenhilfe für die Ukraine einen Krieg von Russland und der Ukraine provozieren würde und dass dies ein für Russland sehr langer, teurer Krieg wäre, den die Ukraine fast mit Sicherheit verlieren würde. Die Zerstörung der Ukraine war also eingepreist, um Russland auf jede nur erdenkliche Art zu schwächen.
Das klingt alles so schön entwaffnend offen. Es sei aber hinzugefügt, wir reden hier von Millionen Toten.
Fazit: Die Sanktionen des EU-Rats und der Einzelstaaten sind rechts- und grundgesetzwidrig. Die EU nutzt die Sanktionsliste als Waffe gegen Kritiker und manövriert sich immer tiefer in einen Abgrund der Gesetzlosigkeit. Die Sanktionspolitik hebelt die Kernbestandteile der Grundrechte aus. Sie funktioniert ohne Anklage, ohne Gerichtsbeschluss, ohne Anhörung, ohne Verteidigung. Die EU missachtet die Europäische Menschenrechtskonvention und die europäische Rechtsprechung. Es handelt sich bei den Sanktionen um Maßnahmen einer demokratisch nicht legitimierten supranationalen Organisation oder um einseitige Maßnahmen einer Hegemonialmacht, die nicht von den Vereinten Nationen gebilligt sind. Der EU-Rat setzt sich aus den exekutiven Organen, also den Regierungsvertretern der Mitgliedstaaten, zusammen, die von ihren Parlamenten nicht gewählt wurden, um auf supranationaler Ebene legislative Funktionen auszuüben. Dieses eklatante Demokratiedefizit wird genutzt, um die rechtsstaatliche Ordnung der Mitgliedstaaten auszuhebeln. Die Sanktionen sind Teil eines neuen Kriegsrechts, das ein gerichtsloses Rechtssystem etabliert und Behörden ohne gerichtliches Verfahren Macht überträgt. Dieses neue Kriegsrecht kann als Teil der Kriegsvorbereitungen gesehen werden. Damit soll offenbar ein Gewöhnungseffekt an neue Formen der Willkürherrschaft erreicht werden, der dann die Verhängung des Spannungsfalles erleichtert.
Und zurück zu Fritz Lang. Interessant, die Filme waren in der DDR umfangreich zu sehen, im Kino und im Fernsehen. Metropolis sah ich mehrfach. In der BRD gab es eine gekürzte, kolorierte Fassung mit Musik von Giorgio Moroder. Diese findet man mittlerweile auch auf YouTube. Eine Materialschlacht deutsche Filmgeschichte. Aus dem Soundtrack von 1984 wurde eine Single realisiert, Freddie Mercury, Love Kills. Der Sänger von Queen schaffte es so erstmals solistisch in die britischen Top 10. Transmissionsriemen, den Begriff hatten wir vorhin. Der in der DDR gebräuchliche Ausspruch Popmusik als Transmissionsriemen westlicher Propaganda soll beenden dieses Dossier. Patrick Barb, Fritz Lang, Sanktionen, Freddie Mercury, Love Kills, Metropolis.
Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Heart. Hey, love kills.
Kennt ihr den noch? Karl der Käfer, Gänsehaut. Nun wagen die Kölner Umweltschützer ein Comeback. Morgendämmerung, ein neues Album. Originalsänger starb 1986. Gérard Dellmann, der diesen Hit schrieb, ist aber noch dabei. Er meint, in der Musikbranche kann man heute kaum noch Geld verdienen. Aber Karl der Käfer bringt immer noch rund 2500 Euro GEMA. Hier im Hintergrund der US-amerikanische Beitrag zur klassischen Musik. Von Samuel Barber, sein Adagio, in der Bearbeitung von William Orbit. Er starb im Alter von 69 Jahren. Er schuf diesen Welthit für Madonna. Und Fröhliches lässt Harpo verlautbaren. Nach Krebsdiagnose, Operationen, Chemotherapie präsentierte er bei Andy Borg im deutschen Farbfernsehen seinen Hit Movistar, doch hoffentlich barfuß. Movistar. Und nach so viel Leichtigkeit wird der eine oder andere fragen, ist denn das Töten vorbei? Nein, natürlich nicht.
Wir warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Verstörend eher der leichte Einstieg in den 10. August 2026, einem Montag in der kleinen Audiodatei.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Und wie, beste Svetlana? Der ehemalige Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Rezai, ist neuer Vorsitzender des iranischen Nationalen Sicherheitsrates. Das berichtet der ORF. Auch zitiert er Donald Trump, im Iran-Krieg würde man sich zurückhalten. Bei Verhandlungen über die Straße von Hormuz haben sich Iran und Oman offenbar angenähert. Aber Iran, so die Tagesschau, pocht auf Zugeständnisse der USA. Die Tagesschau schätzt ein, für Washington dürften diese Forderungen inakzeptabel sein.
Also Trumpy-Boy sagt, tamam. Wenn ihr zumacht Straße, ich mache eure Zuhe-Straße mehr zu.
Da passt doch diese Meldung. Moskau und Damaskus, also Syrien, einigen sich über die russischen Militärbasen in Latakia und Tartus. Sie gehen in syrische Zivilverwaltung über. Übergangsphase 3 Monate. Die Basen werden seitens Russland, davor Sowjetunion seit den 70er Jahren, unterhalten. Ob eine militärische Präsenz Russlands in Syrien aufrechterhalten werden kann, bleibt abzuwarten. Ende Juli hatte US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den Bemühungen um Frieden im Gazastreifen verkündet. Israels Regierungschef Netanyahu weist nun entscheidende Punkte von Trump zurück. Israels Armee werde erst dann aus dem Gazastreifen abziehen, wenn die dort herrschende Hamas wirklich entwaffnet sei. Auch bekräftigte Netanyahu, er lehne einen unabhängigen palästinensischen Staat ab.
How dare
you? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet Georg Ressle, ARD-Korrespondent. Er verbreitet auf X von Elon Musk eine Mutmaßung der US-Publikation The Nation zum Ansturm marokkanischer Migranten auf das spanische Ceuta. Ressle, es war weder eine echte humanitäre Krise noch Teil eines antikolonialen Kampfes, sondern Teil der Bemühungen des immer stärker werdenden US-israelisch-marokkanischen Bündnisses, eine progressive europäische Regierung zu schwächen, Europa zu spalten und das Völkerrecht zu untergraben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt das Verschwörungstheorie. Ich bin gar nicht mal überrascht. Rege an, eine Prise Rothschild, dann kann Ressle gemeinsam mit Christoph Hörsel einen Podcast aufmachen. Aber im Ernst, der junge Ressle war ja bei Radio Dreieckland, da war in den 80er Jahren auch mal Radio Marabu. In Ressles Kinderzimmer dürfte ein Palituch gelegen haben. Für blutrünstigen Russenhass konnten sie ihn kaufen. Mich hat das immer gewundert, weil er eigentlich ja ein Guter ist, aber es ist wohl die Prägung in seine DNA eingepflanzter Russenhass, der in den ostdeutschen DNAs fehlt. Nun scheint es in ihm zu schwurbeln. Beobachten wir weiter. Jetzt werfen Erste dem Ressle Antisemitismus vor.
Wo kommt der Russenhass in den westdeutschen Bundesländern überhaupt her?
Fragte Ronny Poge, Organisator der Montagsdemonstrationen zu Stralsund. Zu Ressle passend FAZ-Korrespondent Michael Martens. Er stellte auf einer Pressekonferenz die Frage, was müsse Europa tun, um so viele Russen wie möglich zu töten. Die Zahl der Getöteten nach einem nächtlichen Luftangriff auf die russische Region Belgorod seitens der Ukraine steigt auf 5. Es erklären Behörden. Selenskyj droht mit einer angemessenen Antwort auf russische Angriffe, publiziert die Tagesschau. Der Krieg werde für Russen zu Hause immer spürbarer werden, lese ich. Irgendwann werden auch wir ihn spüren, prophezeie ich.
The victory will change the world.
Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erinnert den polnischen Staatspräsidenten Karol Nawrocki daran, dass die Existenz Polens auf dem Sieg der Roten Armee beruht. Grund waren russophobe Äußerungen von Nawrocki. In Polen leben derzeit 1,7 Millionen Ukrainer. 2026 steigen Anzeigen wegen Hassverbrechen. gegen die Ukraine um etwa 30%. Wohl ist eine Mehrheit der Polen nicht mehr bereit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Kulturphilosoph, Leder, warnt vor einer Pogrom-Atmosphäre. Es berichten russische Medien. Zwei Züge sind in Kroatien zusammengestoßen. Man zählt mindestens 19 Verletzte. Etwa 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb. Und Linkenchef Pantisano im ZDF-Sommerinterview. Von Sachsen-Anhalt würde er die Wahl von CDU-Spitzenkandidat Schulze nicht ausschließen.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Also diese Politik unterstützen, die nach meinem Empfinden rechtsextrem ist. Zumindest, und ich glaube, darauf können wir uns einigen, nicht links.
Ich habe das Glück, und es ist nicht mehr als Glück und Zufall gewesen. Nur das. Im Westen geboren, im Westen groß geworden zu sein.
Es ist auch eine Linke, die keinen Bezug mehr zum Osten hat, was kritischen Ostdeutschen eigentlich nur eine Wahlalternative lässt.
Keinen Krieg gegen Russland!
Es wird wohl externe Lösungsansätze benötigen, die sicherstellen, dass wir nach nur weiteren 80 Jahren nicht wieder in derartige Situationen gelangen.
Das Problem sind Männer.
Interpretieren Sie, wie Sie wollen. Ich bleibe bei extern.
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Sommer und Hitze.
Aber wenn ich mich zurückerinnere, dann ist es wahrscheinlich in meiner Kindheit die Tatsache, dass wir ein Handtuch und Badezeug im Spind in der Schule hatten und einfach in der Freistunde an den Strand gegangen sind und gebadet haben.
Befreit von Sprachlichkeit erinnert sich Tagesschausprecherin Romy Hiller zurück. Vereinzelte Gewitter gibt es. Auch die kommenden Tage zum Wochenende zieht die Hitze nochmal an. Dann etwas Abkühlung, nachts durchlüftbar. Vor der Berliner Volksbühne ist ein Freibad aufgebaut. Kostenlos kann hier gebadet werden. Matthias Lilienthal, künftiger Intendant, erklärt, ich wollte immer schon Schwimmbadleiter werden. Gut, die Volksbühne in meiner DDR-Erinnerung, ein namhaftes Theater, kann nicht mehr allzu viel zugerichtet werden.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.